Da geht es um Schicksale, da geht es ja auch um die Opfer, um die Opferfamilien, um die Hinterbliebenen. Denn die Verbrechen, die wurden ja ungefiltert beschrieben, geht einem schon nahe. Ja.
Es ist unglaublich, wenn man sich überlegt, dass hier mehr als ein Dutzend Leute geköpft worden sind, das Blut gespritzt hat, hier die Trommler waren, die das Totenglöcklein geläutet hat.
Die Maschine wäre so human, dass der Delinquent nichts weiter spüren würde als ein erfrischendes Prickeln.
Hat ein bisschen ausgesehen wie der Kaiser Wilhelm damals.
Bei seinen Beschreibungen kommt immer wieder durch, dass er schon mitgefühlt hat mit den Menschen.
Ja, ich bin immer noch geplättet von dem, was wir gefunden haben.
Und vermutlich waren wir auch gerade in dem Raum, in dem das Ganze tatsächlich passiert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein sehr beklemmendes Gefühl.
Das ist der Scharfrichter von Amberg, ein Crime Daheim Special. Hier erzählen wir die Geschichte von Franz Xaver Reichert. Die Geschichte eines Scharfrichters, der als königlicher Beamter um 1900 viele Menschen hingerichtet hat. Im Namen des Volkes. Oder besser gesagt, im Namen des Reiches, wie es zu Reicherts Lebzeiten noch hieß. Er war über viele Jahre der Vollstrecker für Todesurteile in Bayern. Er wurde gerufen, wenn einem Straftäter von der Justiz das Recht zu leben abgesprochen wurde. Wer war dieser Mann, deren Anzug und Zylinder Todgeweihte auf ihren letzten Metern und in ihren letzten Minuten begleitet hat, dessen Werkzeug die Guillotine war und der sein besonderes Handwerk mit professioneller Präzision beherrscht hat? Wen hat Franz Xaver Reichert hingerichtet? Und vor allem, warum? Diesen Fragen werden wir in dieser Serie auf den Grund gehen und euch entführen in eine Zeit, in der die Todesstrafe in Bayern noch fest im Gesetz und im Rechtsverständnis der Menschen verankert war. Es geht dahin, wo Täter mit ihrem Leben bezahlen mussten, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Wir werden euch von spektakulären Fällen berichten und euch in die Gedankenwelt von Tätern kurz vor ihrem Tod blicken lassen. Wir wollen euch mitnehmen auf unsere Recherchen, zu unseren Begegnungen mit Experten und Nachkommen, in Archive und an Tatorte. Wir, das sind mein Kollege Uli Pieler und ich, Steffi Kraus. Das ist Folge 1 von Der Scharfrichter von Amberg, der Mann mit dem Schafott.
Ja, mein Name ist Jürgen Grohmann, ich wohne in München, bin verheiratet, habe eine Tochter, bin vom Beruf her Ingenieur in der Luftfahrtindustrie und das Ganze ist entstanden im Rahmen der Familienforschung. Das war auch ein Glücksfall, ich hatte da mal Kontakt aufgenommen zu anderen Reicherts aus Falkenstein. Und da habe ich dann schon erfahren, da muss es mal ein Tagebuch gegeben haben vom Franz Xaver Reichert. Aber das sei wohl im Kriege oder durch Kriegseinwirkung verschollen oder zerstört worden. Und durch einen glücklichen Umstand habe ich dann den Leiter vom Staatsarchiv in München getroffen. Und ich habe dann angegeben, zu welchen Familiennamen dass ich forsche. Und dann meinte er, da ist ja vor kurzem das Tagebuch eingegangen.
Wieso hat Sie die Familie Reichert interessiert?
Auf die kommt man zwangsläufig. In der Familiengeschichte, meine Großmutter war eine geborene Reichert und so bin ich auf die Reicherts gekommen.
Okay, dann sind Sie also eigentlich weitschichtig mit dem Franz Xaver Reichert irgendwie verwandt?
Weitschichtig, sehr, sehr weitschichtig.
Und dann sind Sie durch Zufall auf dieses Tagebuch gestoßen, das dann erst eingegangen ist und Sie haben es im Original gesehen?
Ja.
Und wie muss man sich das vorstellen? Wie schaut sowas aus?
Das ist letztendlich wie eine Art Notizbuch, ein größeres Notizbuch. Es hat ungefähr die Maße von A4, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nicht ganz. Und hat, glaube ich, ich meine mich zu erinnern, dass es so einen ledernen Einband hat.
Und können Sie dann auch sagen, woher das eingegangen ist und woher das kam?
Ne, es hieß, es ist anonym gespendet worden. Also man wollte scheinbar auch nicht, dass man nachvollziehen kann, woher es kommt.
Und hat er recht ordentlich geschrieben oder hat er auch geschmiert?
Teils. Am Anfang recht ordentlich, aber im Laufe der Zeit ist die Schrift immer unleserlich geworden. Und die letzten Einträge, die waren so verzittert, das war dann wirklich schon sehr, sehr schwer. Und die, ich weiß nicht mehr genau, die allerletzten Einträge, die hat er auch schreiben lassen von seinen Gehilfen, weil er selber nicht mehr schreiben konnte. Der hatte auch ein Nervenleiden. Sein Testament zum Beispiel, das hat er dann auch aufsetzen lassen. Und da sind dann, glaube ich, zwei Hilfszeugen dazugekommen über den Notar, weil er eigenhändig nicht mehr unterschreiben konnte.
Und haben Sie im Kopf, wie viele Fälle darin geschildert wurden?
Er unterscheidet ja zwischen Fällen, wo er als Gehilfe tätig war. Das waren 26. Und dann als königlicher Nachrichter hat er dann nochmal 43 Hinrichtungen durchgeführt.
Das ist Jürgen Grohmann. Er ist ein entfernter Verwandter von Franz Xaver Reichert. Vor einigen Jahren hat er durch Zufall einen sensationellen Fund gemacht. Er wollte die Geschichte seiner Familie erforschen und mehr über den Namen seiner Urgroßmutter, Familie Reichert aus Falkenstein im Landkreis Cham, erfahren. Seine Nachforschungen führten ihn in das Staatsarchiv in München. Und plötzlich wurde ihm das Originaltagebuch des Scharfrichters Franz Xaver Reichert ausgehändigt. Per Hand verfasste Zeilen, die jeden seiner 43 Hinrichtungsfälle auflisten und beschreiben. Außerdem noch 26 Fälle, bei denen er zuvor als Gehilfe mitgewirkt hatte. Mit dieser Geschichte ist Jürgen Grohmann an uns herangetreten.
Ich habe mir das ja auch durchgelesen und am Anfang, da schreibt er noch immer etwas kurz und nüchtern. Und je weiter die Zeit voranschreitet, umso ausführlicher beschreibt er die Taten und auch den Hergang der Hinrichtungen.
Später wird er ausführlicher, beschreibt im Detail, was vorgefallen ist, wie sich die Taten zugetragen haben, mit welcher Brutalität die Taten durchgeführt wurden. Paradebeispiel ist hier auch der Fall vom Räuber Kneißl. Ich glaube, da schreibt er über, weiß nicht, 4, 5 Seiten oder so ähnlich, beschreibt er, wie das Ganze war, wie man den Räuber Kneißl gefasst hat, wie man gestellt hat, welche Taten das er durchgeführt hat. Da ist er sehr ins Detail gegangen, ja. Und die ersten Fälle als Gehilfe, da war er ganz sachlich, da hat er teilweise einen 2- oder 3-Zeiler quasi zu Papier gebracht. Mit Name, Alter, Hinrichtungsdatum, das war's dann, ja.
Wissen Sie dann auch genaueres, wo er herkam und wo er zu Hause war?
Ja, der war geboren in Falkenstein, im Bayerischen Wald, bei Roding. Dann ist er, glaube ich, früh von zu Hause weggekommen und hat dann in Landshut eine Vasenmeisterei übernommen. Und danach, soweit ich weiß, ist er dann als Nachrichtergehilfe eingestiegen.
Die Geschichte von Jürgen Grohmann über das einst verschollene Tagebuch seines Verwandten macht uns neugierig. Ein Scharfrichter hat in unserer Vorstellung etwas Mystisches, Beängstigendes. Doch von dem Schwarz-Weiß-Foto, das Jürgen Grohmann uns mitbringt, blickt ein ernster, eleganter Mann mittleren Alters in Anzug und Zylinder. Ein Beamter vor 120 Jahren. Wir wollen mehr herausfinden. Wer war dieser Franz Xaver Reichert? Wo kommt er her und wie wurde er zum königlich-bayerischen Scharfrichter? Wir fahren in seinen Geburtsort, Falkenstein im Landkreis Cham. Gibt es hier noch Spuren von Franz Xaver Reichert zu entdecken? Wir treffen da einen, der es wissen könnte.
Man ist hier auf dem hohen Berg. Es ist auch die Wasserscheide zwischen dem Regen und der Donau. Und man hat hier, wenn man Richtung Falkenstein schaut, einen schönen Ausblick auf die Burg. Im Hintergrund sieht man noch die Kapelle von Marienstein. Und in der anderen Richtung hat man einen Blick auf Arach und die Umgebung von Arach.
Gerd Frank ist Vorsitzender des Heimatvereins von Falkenstein und kümmert sich auch um die Archivarbeit in der Gemeinde. Er hat uns zu einem Ort gebeten, wo Franz Xaver Reichert noch heute präsent ist. In eine kleine Kapelle am Ortsrand.
Der Nachrichter wurde hier in Falkenstein geboren. Ich denke 1850 rum. Hat hier seine Kindheit in dem Vasenmeisterbetrieb seiner Eltern verbracht. Hat danach, meines Wissens nach, eine eigene Vasenerei nach seiner Jugend in Landshut angenommen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Vasenerei, vielleicht weiß nicht jeder, was das ist. Was macht eine Vasenerei?
Gut, eine Vasenerei oder ein Vasener ist ein alter Name für, heute würde man sagen, Abdeckerei. Die Vasener waren verantwortlich für die Beseitigung von toten Tierkörpern und auch für die Verwertung von Körperteilen der verendeten Tiere.
Der Tod, das Blut und verwesende Körper waren schon von klein auf ständige Begleiter des Franz Xaver Reichert. Er wurde am 17. Januar 1851 in Mühltal bei Falkenstein im Landkreis Cham geboren. Seine Eltern waren die Vasenmeister-Eheleute Thomas und Anna Theresia Reichert. Er stammte aus einer sogenannten Schinderfamilie. Der Vasenmeister oder Schinder wurde auf die Bauernhöfe gerufen, wenn ein Tier verendet war. Und da gab es in der ländlichen Region viel zu tun. Die Aufgabe des Schinders war es, die Kadaver der Tiere wegzubringen, zu zerlegen und was noch verwertbar war, weiter zu verarbeiten. Die Haut wurde zu Leder, das Fleisch wurde gekocht und getrocknet. Das Fett wurde beim Kochvorgang abgeschöpft und als Schmalz für Salben benutzt oder an Gerber, Seifensieder oder Kerzenzieher verkauft. Die anderen Reste mussten möglichst weit weg von den Dörfern in den sogenannten Ludergräben vergraben oder verbrannt werden.
Die Wasnerei war ein etwas unehrenhafter Beruf in den Augen der Bevölkerung und waren somit auch meistens etwas außerhalb vom Ort angesiedelt. So ist eben auch die Wasnerei, wo der Herr Reichardt herstammt, in Mühltal am Ende des Ortes Falkenstein gelegen.
Also sein Geburtshaus war etwas außerhalb von Falkenstein?
Das Geburtshaus war sogar außerhalb des Ortsteils Mühltal von Falkenstein, also ganz am Rande des Ortes.
Abdecker, Schinder, Scharfrichter. Diese Berufe galten als unehrenhaft. Zwar waren sie notwendig, aber weil sie mit Blut, Tod und Unreinheit zu tun hatten, galten sie im damaligen Weltbild als unehrenhaft. Scharfrichter wollten die Leute deswegen zum Beispiel lange Zeit nicht anfassen, denn die Unehrlichkeit hätte auf sie übergehen können. Die Wasnereien oder Abdeckereien waren außerdem wegen des Gestanks, der bei der Tierkörperbeseitigung und Verarbeitung entsteht, außerhalb der jeweiligen Orte angesiedelt. So waren die Menschen dieser unehrenhaften Berufsgruppen im tatsächlichen und übertragenen Sinn Außenseiter. Sie blieben unter sich. Das erklärt auch, wieso viele Familienmitglieder im gleichen Betätigungsfeld arbeiteten oder warum Reicherts erste Frau Anna Maria auch die Tochter eines Vasenmeisters war.
Er hat natürlich auch die Anleitung seiner Verwandten bekommen, seines Vaters, seines Onkels oder auch seines Schwagers. Und da gab es einen ganz berühmten Schwager von ihm, der hieß Lorenz Scheller, war ein gebürtiger Amberger und der war ebenfalls Scharfrichter in München, eine Generation vorher. Und das war der Scharfrichter in Bayern, der zum letzten Mal eine Hinrichtung mit dem Schwert durchgeführt hat. 1854 im Mai sollte der Lorenz Scheller in München einen 19-jährigen Sattlergesellen hinrichten. Die Hinrichtungsstätte war am Maasfeld, nähe der Hackerbrücke. Und der Scheller hat sage und schreibe 7 Hiebe mit dem Schwert gebraucht, um den Kopf abzutrennen. Und das war selbst den Schaulustigen damals scheinbar zu viel. Also der König Max musste einschreiten, er hat sogar Unruhen befürchtet und hat dann verfügt, dass ab diesem Tag in Bayern nur noch die Guillotine zum Einsatz kommt.
Und da kommt jetzt wieder Franz Xaver Reichardt ins Spiel, quasi als Fachmann für das Fallbeil. 40 Jahre später ist er als Verwandter eben dieses Scheller im gleichen Metier aktiv, doch mittlerweile nicht mehr als Vasenmeister oder als Scharfrichter Gehilfe. Im Jahr 1894, also im Alter von 43 Jahren, wird er befördert. Er ist jetzt königlich bayerischer Scharfrichter. Und weil Amberg schon zu Franz Xaver Reicherts Zeiten ein wichtiger Gerichtsstandort in Nordbayern ist, reiste der in seiner Eigenschaft als Verstrecker auch des Öfteren an die Vils mit dem großen Gefängnis, der Fronfeste. Mit der Geschichte von Franz Xaver Reichardt geht es für uns also auch 100 bis 150 Jahre zurück in die Vergangenheit von Amberg und damit in eine gänzlich andere Zeit. Um die Entwicklung Ambergs zu verstehen, lohnt es sich aber noch weiter zurückzuschauen. Die Stadt ist im ausgehenden Mittelalter von herausragender Bedeutung. Sie ist ständige Residenz der Kurfürsten und ihrer Statthalter sowie die Hauptstadt der Oberpfalz. Aber mit der Zeit verliert Amberg an Bedeutung, bis der Regierungssitz der Oberpfalz 1810 nach Regensburg verlegt wird. Erst mit dem Ausbau der Eisenbahn von Nürnberg über Amberg nach Schwandorf und Regensburg und der Industrialisierung setzt für Amberg erneut ein Aufschwung ein. Die überwiegende Zahl der Einwohner ist zur Zeit von Franz Xaver Reichardt katholisch. Doch es gibt mehr und mehr Protestanten und sogar eine größere jüdische Gemeinde. Berufe gibt es in Amberg zu dieser Zeit viele. Signifikant ist, Immer weniger arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft. Dafür ist aber über die Hälfte der Bevölkerung in Industrie und Bergbau tätig. Große Arbeitgeber sind das Königliche Berg- und Hüttenamt, die Königliche Gewehrfabrik und die Emaillefabrik der Gebrüder Baumann. Viele Amberger arbeiten außerdem im öffentlichen Dienst. Das sind jetzt alles harte Fakten. Doch was sieht, hört und riecht jemand, der um 1900 in Amberg unterwegs ist?
Die Stadt hat auf jeden Fall anders ausgesehen wie heute. Viele Straßen waren noch gar nicht befestigt. Die wichtigsten Straßen waren gepflastert, das wissen wir von alten Fotos. Vor allem die Hauptachse vom Bahnhof runter zum Marktplatz. Und was da ganz auffallend ist, damals war ja, bis der Bahnhof gebaut worden ist, dort noch eine Stadtmauer. Und erst als die Bahn nach Amberg kam, wurde der Bahnhof errichtet und dann eben die Stadtmauer an dieser Stelle der Bahnhofstraße aufgebrochen. Und da führte dann eine Brücke runter Richtung Innenstadt. Und gleich links daneben war der Pfälzer Hof, ein ganz großes, bekanntes Gasthaus, das viele Bahnreisende gleich benutzt haben, wenn sie in Amberg angekommen sind. Die sind dann da runtergegangen über diese gepflasterte Straße. Die Nebenstraßen waren teilweise noch nicht befestigt. Da muss man sich wirklich vorstellen, dass da der Schlamm stand, wenn es geregnet hat, dass da der Dreck überall war. Es waren ganz viele Bauernhöfe auch noch in der Stadt, viele Handwerksbetriebe. Und ich stelle mir das halt so vor, dass es da an allen Stellen und allen Ecken und Enden geklappert hat und Handwerker am Werk waren, Feuer gebrannt haben, Metzger ihre Arbeit verrichtet haben. Also da hat es anders ausgesehen und wahrscheinlich auch anders gerochen, wenn man da durchgegangen ist. Amberg war nicht so schön und schnuckelig, wie man das heute so kennt. Es gab auch ganz viele Gasthäuser, also viel mehr als heute in der Stadt, weil eben das Zentrum war für die ganzen umliegenden Dörfer. Und wenn jemand was in Amberg verkaufen wollte, die Bauern von draußen, die haben sich natürlich dann in der Stadt aufgehalten und sind dann eingekehrt. Es war übrigens so, dass die Leute aus dem Vilstal sich dann immer in den Gasthäusern in der Nähe des Nappburger Tores oder des Wingerhofer Tores aufgehalten haben und die aus dem Norden des Landkreises dann eben am Vilstor oder am Ziegeltor. Und so wusste man immer, welche Leute wo saßen und das war dann auch immer so eine Kontaktbörse. Da gab es Gasthäuser, die hießen die Goldene Gans, der Papadeckelwirt oder zur Sonne. Und eins hat auch den schönen Namen König von Bayern gehabt. Ja, und zu dieser Zeit kam eben der Franz Xaver Reichardt in die Stadt. Er ist am Bahnhof ausgestiegen, hatte seine Gehilfen dabei, kam dann raus aus den großen Flügeltüren des Bahnhofs und hat zuerst die Brücke in die Innenstadt gesehen, links den Pfälzer Hof, und ist dann da runtergegangen. Und ich bin mir sicher, dass die Leute, die gesehen haben, wie er angekommen ist, auch gleich gewusst haben, wer er ist. Weil er hatte eine eindrucksvolle Gestalt, hat ein bisschen ausgesehen wie der Kaiser Wilhelm damals, leicht zur Seite gekämmtes Haar, einen wuchtigen Schnurrbart, auch einen Bart am Kinn, war ziemlich bullig, groß und was man so auf Fotos sehen kann, hat er auch immer während auf sein Äußeres gelegt, hat einen schwarzen Anzug an. Und die Leute wussten natürlich, dass eine Hinrichtung ansteht und dass da jetzt der Scharfrichter aus München kommt mit dem Zug.
In Amberg hat Reichardt laut seinem Tagebuch insgesamt 12 zum Tode Verurteilte hingerichtet, in einer Zeitspanne von 34 Jahren, zwischen 1884 und 1918. Alle starben durch die Fallschwertmaschine im Innenhof der Fronfeste. Meistens waren es Mörder, die ihr Leben lassen mussten. Meistens spielte sich die Tat irgendwo in der Oberpfalz ab. Ansonsten war er neben Amberg noch in den Gefängnissen in Straubing, Augsburg und Stadelheim tätig. Wenn in Amberg eine Hinrichtung angesetzt war, dann war das Tage und Wochen vorher schon Stadtgespräch. Ein Aushang am Rathaus kündigte die Vollstreckung an. Auf dem Zettel stand der Name des Verurteilten, das ihm zur Last gelegte Verbrechen, der Tag und die genaue Uhrzeit der Hinrichtung.
Ja, und auf diesen Termin bereitet sich der Scharfrichter akribisch vor. Und dazu gehört, dass er eben ins Gefängnis geht und sich erstmal die Hinrichtungsstätte anschaut. Da geht es da vor allem um die Fallschwertmaschine, ob die in Ordnung ist. Und das war überall so, dass der Unterbau, das Gestell praktisch an dem Ort der Hinrichtungsstätte geblieben ist. Die war immer da. Und der Scharfrichter hatte immer nur seinen Messersatz dabei. Und dann hat er eben geschaut, welches Messer passt. Und dann gab es einen Probedurchlauf. Es musste natürlich alles funktionieren, da durfte nichts schiefgehen, das ist klar. Er hat sich dann auch immer den Verurteilten angeschaut und auch geschaut, was hat er überhaupt angestellt, aus welchen Verhältnissen kam der, Weswegen ist er verurteilt worden? Und es wird berichtet, dass er in Amberg immer auch in die zur Todeszelle gegangen ist und über den Türspion reingeschaut hat, um sich ein Bild zu machen von der Statur des Verurteilten, damit er eben auch danach das Messer richtig auswählt. Und über all das hat er dann auch Buch geführt.
Prinzipiell beschreibt er seine Fälle so, dass er den vollständigen Namen nennt des Täters, wie alt er war, wo er gelebt hat, also welchen Lebensraum er kam, was er angestellt hat, wo er verurteilt wurde, zu was er verurteilt wurde, wo er in Haft war und wo letztendlich die Hinrichtung war, die Hinrichtungsstätte und wer auch zugegen war. Meistens waren es dann Staatsanwalt, Landgerichtsärzte, eher zwei Gehilfen meistens, Trommler manchmal waren mit dabei, Delegierte vom Militär.
Und beschreibt so die letzten Meter.
Er beschreibt die letzten Meter, quasi der Gang von der Todeszelle, wenn man so will, bis hin zum Schafott. Er beschreibt auch manchmal, wie sich die Verurteilten verhalten haben, ob sie sich gesträubt haben auf dem letzten Gang oder ob sie gefasst gewirkt haben, ob sie gebetet haben oder nicht gebetet haben. Manche haben geflucht, manche haben gezittert und geweint.
Die Hinrichtungen fanden zu Reicherts Zeiten weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es waren aber immer die Richter dabei, die das Urteil gesprochen hatten. Der Staatsanwalt, mindestens ein Geistlicher, ein Arzt, manchmal auch eine Abordnung des Militärs, Trommler und Gefängnisbeamte. Außerdem wurden auch noch eine Handvoll ausgewählter Zeugen berufen. Das hölzerne Untergestell der Fallschwertmaschine wurde schon einen Tag vor der Hinrichtung aufgestellt. Die Fallschwertmaschine selbst wurde vom Scharfrichter und seinen Gehilfen installiert, inspiziert und getestet. Dass die Guillotine einwandfrei funktionierte, berichtete der Scharfrichter an den Staatsanwalt. Am Morgen der Hinrichtung besuchte der den Delinquenten noch in seiner Zelle und verkündete ihm, dass die Zeit der Urteilsverstreckung nun gekommen sei. Die Fenster der Hafträume, die zum Richtplatz hingingen, wurden abgehängt. Die Straßen und der Platz um die Fronfeste wurden für das Publikum abgesperrt. Die Gehilfen des Scharfrichters führten den Delinquenten in den frühen Morgenstunden im Arme-Sünder-Kittel auf den Richtplatz. Die Fallschwertmaschine war mit einem Vorhang verhangen, bei dem der Nachrichter stand. Der Verurteilte musste auf einem Stuhl vor einem Tisch Platz nehmen, auf dem zwei Kerzen und ein Kreuz standen. Dann wurde ihm der entscheidende Teil des Urteils vorgelesen und ein kurzes Gebet gesprochen. Die Scharfrichtergehilfen verbanden dem zu Richtenden die Augen und führten ihn dann auf das Schafott. Der Gang wurde von akustischen Merkmalen begleitet. Entweder es wurde laut gebetet, es erklang ein Trommelwirbel oder es läutete vom Verbinden der Augen bis zur Hinrichtung selbst das Totenglöcklein. Das war vermutlich eine kleine Glocke in der Fronfeste. Die Gehilfen stellten den Verurteilten an eine Bahre, die senkrecht aufgestellt war, und schnallten ihn darauf fest. Die Bahre konnte man kippen und dann mit dem darauf geschnallten Körper in die Waagerechte bringen. Der Körper wurde noch so ausgerichtet, dass das Fallbeil genau zwischen Kopf und Rumpf durchschlagen würde. Reichert betätigte den Hebel, der das Messer nach unten schnellen ließ. Vom Abholen aus der Zelle bis zum Tod vergingen normalerweise nur wenige Minuten. Die Leiche wurde im Anschluss an die Hinrichtung einem Totengräber oder in manchen Fällen auch den Angehörigen übergeben. Oft bekamen die Mörder kein ehrenhaftes Begräbnis. Die Körper wurden, wenn sich die Familie nicht darum bemühte, in der Regel anonym verscharrt. Manchmal meldete auch die Rechtsmedizin ihr Interesse daran an.
Also im Mittelalter war es so, dass das ein öffentliches Schauspiel war und das war gewollt so. Die Obrigkeit im Mittelalter wollte die Leute abschrecken und das verwerfliche Leben und das verwerfliche Beispiel des Verurteilten nochmal vorführen. Und eben mit dem geschilderten Fall von 1854, wo das mit den Schwerthieben schief ging, ab da sollte das nicht mehr zum blutrünstigen Schauspiel werden. Aber es war natürlich nach wie vor so, dass die Leute so einen Fall elektrisiert hat. Sowohl der Prozess als auch dann die Hinrichtung. Und es sind auch in Amberg Fälle überliefert, wo die Leute dann, obwohl die Hinrichtung im Innenhof der Fronfeste stattgefunden haben, dass die Leute dann auf Bäume gestiegen sind, um runterzuschauen, dass sie auf benachbarte Gebäude gestiegen sind, Dachziegel hochgehoben haben, um dann einen Blick zu erhaschen auf den Innenhof der Fronfeste. Und Ob sie Zugang hatten oder nicht, es haben sich trotzdem Leute draußen vor der Fronfeste versammelt und haben einfach zugehört, wie das Totenglöcklein klingt und wie das Messer fällt. Und dann ging es halt so, der Verurteilte hatte meistens vorher noch das Recht, sich eine 24-Stunden-Gnadenfrist auszubedingen. Da wurde ihm tatsächlich auch so eine Henkersmahlzeit nochmal angeboten und das hat er übrigens auch oft dokumentiert, was die dann gegessen haben. Also es ist ganz interessant in dem Tagebuch, also es sind von verschiedenen Verurteilten die Rede, die sich dann nochmal einen extra Braten bringen ließen oder auch nochmal eine Zigarre genossen haben. Manche wollten auch gar nichts mehr. Er beschreibt auch teilweise dann in dem Tagebuch, wie die sich noch geäußert haben.
Oft klingen die Aufzeichnungen von Franz Xaver Reicher theoretisch und fast bürokratisch. Aber eigentlich geht es hier um menschliche Schicksale. Hat das den Scharfrichter irgendwie berührt? Gibt es darauf einen Hinweis?
Ich glaube, ja, also ich habe den Eindruck, so, dass es irgendwo eine Mischung aus beiden war. Der ist damit professionell umgegangen. Der war aber auch ein sehr gläubiger Mensch und bei seinen Beschreibungen kommt immer wieder durch, dass er schon mitgefühlt hat mit den Menschen.
Ich meine, das sind ja Originalaufzeichnungen aus der Zeit und jedes Mal geht es um ein Lebensschicksal. Ist es Ihnen auch unter die Haut gegangen, wenn Sie jetzt direkt davor sitzen?
Ja, das ist mir schon nahe gegangen. Also da geht es um Schicksale, da geht es ja auch um die Opfer, um die Opferfamilien, um die Hinterbliebenen. Denn die Verbrechen, die wurden ja ungefiltert beschrieben. Geht einem schon nahe, ja.
Aber das Töten war sein Beruf. Er musste davon leben. Franz Xaver Reichert wurde für das Hinrichten bezahlt, und zwar in Form eines Beamtengehalts. In den Prozessakten im Staatsarchiv Amberg finden sich darüber hinaus zahlreiche Quittungen und Belege, die Reichert bei den Gerichtsbehörden einreichte. Belege für Reise- und Übernachtungskosten zum Beispiel. Als Scharfrichter gehörte man zwar nicht zur Mitte der Gesellschaft und galt als unehrenhaft, gut leben konnte man von dem Beruf aber schon. Und so wollte Franz Xaver Reichert sein Geschäft auch vererben. Natürlich innerhalb der Familie.
Es war damals ja nicht so, dass man sich zum Scharfrichter quasi an der Schule ausbilden hätte lassen können, sondern das Königreich Bayern war damals ganz froh darüber, dass die Scharfrichter das selber geregelt haben, wer wessen Amt übernimmt. Und da war es klar, das ist Familiensache. Ist eben noch so die Tradition der Wasenmeister und das war bis ins 20. Jahrhundert so der Fall. Und so war es eben auch bei den Reicherts. Er hatte Neffen und denen wollte er den Job vermachen sozusagen. Dann hatte er einen Neffen im Blick, der hieß Michael. Der war aber glücklicher Landwirt und wollte auf keinen Fall den Beruf wechseln und hat dann sich geweigert, die Nachfolge anzutreten. Und dann hat er scheinbar erhebliche Überredungskünste gebraucht, um dann den Bruder, den Johann Reichert, zu überreden, dass eben er das Amt übernimmt und der hat es dann auch gemacht.
Soweit ich recherchiert habe, gab es dann keinen Kandidaten für dieses Amt. Er ist ja altersbedingt auch ausgeschieden. Und dann wurde der Neffe, der Johann Baptist Reichert, kontaktiert. Und soweit ich das nachvollziehen konnte, hat er auch am Anfang verweigert, das Amt anzunehmen. Aber nach einiger Zeit hat er es dann tatsächlich übernommen.
Und der ist ja dann in der Neuzeit noch relativ bekannt geworden.
Ja, der hat für 4 Staatssysteme Menschen hingerichtet. Erst für die Weimarer Republik, dann in der Nazizeit für das Deutsche Reich, danach für die Amerikaner. Und ich meine, 1946 hat er einen Arbeitsvertrag unterschrieben für das Bayerische Ministerium der Justiz.
Dann ist aber die Todesstrafe abgeschafft worden.
Sie ist erstmal ausgesetzt worden und erst viel, viel später, glaube ich, ist die Todesstrafe in Deutschland verboten worden.
Der Johann Reichert, der wäre ein Kapitel für sich. Der hat die Nachfolge seines Onkels in den 1920er Jahren angetreten und ist dann in die Geschichte eingegangen als Scharfrichter der Nazis. Und unter der Nazi-Herrschaft hatte er dann wirklich viel zu tun, weil man da hingerichtet werden konnte wegen Dingen, die wir heute als Lappalien sehen würden. Er musste dann mehr als 3200 Leute hinrichten, vor allem Regimegegner, Andersdenkende. Und da waren auch dann Widerstandskämpfer dabei, wie eben die Geschwister Scholl.
Das alles bekam Franz Xaver Reichert auch nicht mehr mit. Er starb am 12. Juli 1934 im Alter von 83 Jahren. Zuletzt lebte er in München, gesundheitlich schwer angeschlagen. Er litt an einem Nervenleiden. Seine letzte Adresse ist ein städtisches Pensionat in der Mathildenstraße. Beigesetzt wurde er auf dem Ostfriedhof. Dass das, was er tat, nicht spurlos an Franz Xaver Reichert vorbeigegangen ist, liest sich in seinem Tagebuch. Darin stellt er sich quasi philosophische Fragen zur Moral und zu dem, was den Menschen zu Bösem antreibt. Und das klingt im Original so.
Ich habe den Tod all der Nachgenannten gesehen und deren Todesangst und mich bei jedem gefragt, wo ist der Dämon, der diesen Menschen beherrscht und zu seiner scheußlichen Tat antrieb? Ist es dem Menschen vom Schicksal bestimmt, derartige böse Taten zu verüben, dass sein Ende ein derartig schreckliches sein muss? Jederzeit drängte sich mir die Frage auf, ob denn der Zeitpunkt einmal eintritt, wo die Menschheit so weit fortgeschritten ist, dass Schafott und Nachrichter entbehrlich werden. Ein jeder Name weckt traurige Erinnerungen. Sind doch die Delinquenten lauter Ebenbilder Gottes und meistens in der Vollkraft ihres Lebens. Und es ist auch für die Nachrichter und dessen Gehilfen selbst keine so angenehme Sache, eine Hinrichtung zu vollziehen. Denn die Aufregung des Delinquenten, die vorbereiteten Anstalten zu dem traurigen Akte selbst, das monotone Beten, unterbrochen von in der Todesangst ausgestoßenen Bemerkungen des zu Richtenden und nicht minder dessen hilfesuchenden Blicke, erregen den Vollziehenden unbeschreiblich.
So direkt gibt es keinen Hinweis darauf, dass er es bereut hat, aber er war ja, wie gesagt, ein sehr gläubiger Mensch und wenn man das so betrachtet, könnte man meinen, er hat doch ein gewisses Skrupel gehabt oder wollte sich reinwaschen oder wollte zumindest, hatte die Sehnsucht, wieder in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Und davon zeugt eben sein Vermächtnis. Er hat zum einen sein komplettes Vermögen der katholischen Kirche vererbt und zum anderen hat er in seinem Heimatort Falkenstein im Landkreis Cham eine Kapelle errichten lassen.
Und da sind wir jetzt in der Kapelle herin. Das ist ein offener Bau, also es gibt keine Eingangstür und ja, vorne ist sowas wie eine Apsis. Und auf der linken Seite, da hat sich ein Mann verewigt namens Franz Xaver Reichert. Vielleicht könntest du zu dieser Tafel ein bisschen was sagen. Was steht da drauf und wozu ist die da?
Also die Tafel wurde von Franz Xaver Reichert zu Ehren seiner Eltern in dieser Kapelle angebracht, beziehungsweise die Kapelle wurde eigentlich von dem Nachrichter Reichert erbaut. Sie wurde aus Dankbarkeit für seine Eltern an dieser Stelle von ihm angebracht.
Mhm. Vielleicht könnten Sie uns mal vorlesen, was unten drauf steht. Da steht so eine Art Gebet.
Ja, da steht: göttlicher Heiland, der Menschen Erlöser und einstiger Richter, um deiner Todesangst willen verleihe ich uns allen ein glückliches Sterben.
Ja, das Gebet in der Kapelle in Falkenstein. Wenn man das so liest, dann glaube ich, kriegt man einen guten Eindruck davon, wie der Franz Xaver Reichert getickt hat und was ihn eigentlich am Ende seines Lebens umgetrieben hat. Da bittet er eigentlich Gott, seinen einstigen Richter, wie er selber schreibt, um deiner Todesangst willen, um ein glückliches Sterben. Und ich glaube, das hat ihn arg bedrückt, dass er selber mal zu einem Richter gehen muss und er wusste, was Todesangst ist und er bittet um eine glückliche Sterbestunde. Ich glaube, das ist ganz zentral und ich glaube, da hat er sich schon viele Gedanken darüber gemacht und das hat er mitgenommen bis zu seinem Tod.
Das Tagebuch, das Vermächtnis und die Dokumentation von Franz Xaver Reichert haben uns auf die Reise geschickt. Jürgen Grumann ist extra zu uns nach Amberg gekommen, um uns auf die Geschichte seines Verwandten aufmerksam zu machen.
Genau, und wir haben überhaupt mit vielen Leuten gesprochen und deswegen ist eben dieser Jürgen Grumann extra von München nach Amberg gekommen, um uns über das Tagebuch was zu erzählen. Und er war damals auch in der Fronfeste, das ja jetzt ein Hotel ist. Und in dem Hotel haben wir eben gesprochen, in dem Hotel hat er sich dann auch angeschaut, wo die Todeszelle war, wo der Ort war, wo das Schafott stand. Und wir haben ihn dann auch gefragt, wie es ihm dabei geht, jetzt, wo er direkt davor steht.
Ich meine schon ein bisschen was zu spüren. Das macht einen schon nachdenklich. Und Ja, vielleicht kann man von Glück sprechen, dass man in der heutigen Zeit leben und nicht in der damaligen Zeit. In der heutigen Zeit ohne Todesstrafe. Wobei man auch sagen muss, in der damaligen Zeit war die Todesstrafe in der Gesellschaft völlig akzeptiert. Aber die Zeiten ändern sich, und manchmal auch zum Guten.
In der nächsten Folge müssen wir noch etwas tiefer bohren. Klar war uns, dass es auch andere Hinrichtungsarten neben der Exekution mit der Fallschwertmaschine gab. Aber welche davon wurden in Amberg angewendet und was wurde aus dem Ort, an dem die Hinrichtungen stattgefunden haben? Dazu haben wir eine Expertin gefragt, die genau dazu geforscht hat. Mehr dazu in Folge 2 unseres Crime Daheim Specials, der Scharfrichter von Amberg. Weitere Informationen und Bildmaterial zu den Folgen findet ihr auf www.onetz.de und auf den Social-Media-Kanälen von Oberpfalz Medien.